Transformation to Go, der Podcast von Krause & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema der falsche Freund. Für euch heute im Podcast sind Associate Expert Andreas Schwarzenhölzer sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß.
Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Georg, freut mich auch.
Wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und arbeiten immer dann zusammen, wenn es in Teams ein bisschen schwierig wird.
Genau, das ist so.
Heute haben wir ja als Thema dysfunktionale Teams.
Ja, ist ein Riesenthema in nicht wenigen Unternehmen.
Ja, jeder von uns kennt das. Ja, es gibt Teams, die funktionieren super und das ist dann wie Himmel. Und manchmal kommt man in Teams rein, wo aus irgendeinem Grund das Leben untereinander nicht so ganz einfach ist.
Also ich erlebe es auch so, dass es mit hohen Kosten auch verbunden ist. Weil wenn du dysfunktionale Teams einfach am Laufen hältst oder nicht eingreifst, nichts machst, dann setzt sich das richtig fest in der Organisation und es hat wahnsinnige Auswirkungen auf andere Teile des Systems.
Wir haben ja vor einigen Jahren auch so eine Methode entwickelt, wie man sehr spezifisch dysfunktionale Teams wieder ins Laufen bringt. Und da vielleicht erstmal, was sind denn aus deiner Sicht die Elemente, die hauptsächlich so eine Dysfunktion auslösen?
Also mal ganz flach gesagt, hängt es mit der Person selbst zusammen oder eigentlich mit den Personen selbst. Da fängt es eigentlich an, weil die Personen eher immer an sich denken, sehr bei sich selbst sind. Also ich könnte auch sagen, das ist eine eher geschlossene Denkweise. Und diese Denkweise hat zum Fokus, es geht hauptsächlich um mich. Ich will entweder meine Ziele durchsetzen, ich will irgendwie was durchbringen und ich bin eher so ganz auf mich fokussiert und sehe nicht den anderen.
Das stimmt, also ist auch so mein Erlebnis, wenn du so mal eine Teamanalyse machst, um mal so zu schaust, was denn die Ursachen sind, sagt in der Regel jeder, der andere ist es. Ja, ich bin eigentlich okay, aber du solltest mal mit dem Kollegen oder der Kollegin reden. Der sind eigentlich das Problem. Aber das sagt jeder. Das heißt, am Ende zeigt jeder mit dem Finger auf die anderen, fühlt sich eher als Opfer, denn als Täter.
Ja.
Und dann hast du so eine Art Zustand, der sich gar nicht von allein verbessern kann.
Ich nenne das auch oft so das Sündenbock-Syndrom. Ja, man sucht sozusagen jemand, auf dem man die Last, das, was nicht funktioniert, ablegt. Und das sind natürlich immer die anderen. Und ich habe also ganz, ganz wenig erlebt in Teamsentwicklungen oder Teamentwicklungen, dass es eine hohe Reflexion gibt, dass sie wirklich selbst anfangen und sagen, ja, wir müssen mal bei uns selber anfangen. Ne? Fängt zum Beispiel auch mit Management-Boards an. Die denken natürlich immer, es sind die Mitarbeiter, die nächste Führungsebene ist dran. Die kommen aber nicht auf die Idee, dass sie auch einen großen Anteil daran haben. Auch ihr Verhalten, wie sie sich geben, ist oft ein Thema, was so weggeblendet wird.
Es gibt ja so diesen uralten Spruch, wenn du mit dem Finger auf einen zeigst, zeigen drei Finger wieder auf dich zurück.
Genau.
Und aber das ist wohl, ich glaube, sogar sehr menschlich, dass man so als sogar psychischen Schutzmechanismus immer erstmal oder oft bei anderen erstmal den Fehler sucht, bevor man bei sich anfängt.
Es ist so, wenn ich zum Beispiel so eine erste Analyse mache mit dem Team und einfach mal frage, was ist denn euer Thema? Und dann geht's los, ja, sie versuchen das so ein bisschen zu umschreiben. Natürlich sagt keiner sofort, ja, die anderen sind's hauptsächlich, ja, sondern das wird erstmal so ein bisschen erklärt. Und je länger man dann redet und in die Analyse weiter reingeht, dann erlebt man bei diesen Menschen, ja, also ich bin's ja eigentlich nicht, sondern die Abteilung XY ist es. Das liegt an der Person Thomas oder an der Susanne, was weiß ich. Und dann sind die Themen sofort beim anderen. Ne? Also man guckt nicht auf sich selbst.
Und die Sündenböcke sind halt immer schnell identifiziert. Entweder nach oben.
Richtig. Ja.
Entweder seitlich, Kollegen im Team oder andere Bereiche, die einem das Leben schwer machen. Und da ist so eigentlich die Frage, wie knacke ich diese Denkhaltung?
Also der Anfang ist natürlich da, wenn ich erstmal in einer geschlossenen Denkweise unterwegs bin und mich nur sehe, dann fällt es unheimlich schwer, aus diesem System erstmal rauszukommen. Warum? Weil der Mensch denkt erstmal für sich so, ich bin es nicht. Ich sehe ja immer bei dem anderen die Fehler oder weil der andere sich so verhält, deshalb reagiere ich ja so. Und deshalb ist der andere ja auch schuld. Würde er nicht so etwas tun oder machen oder sich so verhalten, dann hätte ich ja gar keinen Anlass, das so zu tun. Und von daher ist es unheimlich schwer für die Menschen erstmal in so eine Denkhaltung zu kommen, sagen, ja, was ist denn eigentlich mein Anteil? Ja.
Wir benutzen ja da gern einen Begriff, den wir Selbstbetrug nennen.
Also der Selbstbetrug ist etwas ganz Entscheidendes. Ja. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Es gibt so eine Ecke, da sitzt das Engelchen auf der rechten Schulter und auf der linken Schulter das Teufelchen. So. Und je nachdem, wer mir jetzt was einflüstert, auf welche Stimme ich sozusagen höre, prägt ganz entscheidend mein Verhalten. Und beim Selbstbetrug ist es eher so, dass die Stimme mir immer sagt, du bist in Ordnung. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast dich richtig verhalten. Das passt alles wunderbar. Das Problem ist der andere. Und dieser Selbstbetrug, ich denke das sozusagen für mich selbst und so verhalte ich mich dann auch in diesen Gesprächen. Oder wenn es um Klärung geht, bin ich immer vorsichtig, dass ich ja nicht in eine andere Richtung denke, dass ich dahin gehe, dass ich irgendwie zugebe, ja, ich habe vielleicht auch einen Anteil dran. So. Sondern es ist eher immer geschlossen, der Selbstbetrug sagt, nein, ich bin in Ordnung, wie ich mich verhalte, ist völlig okay.
Und somit beginnt eigentlich jede Veränderung erstmal mit der Erkenntnis, hey, in welcher Denkschleife bin ich da jetzt eigentlich selber gefangen?
Man kann es übrigens auch nochmal bei sich selber testen, indem man mal sich die Frage stellt, wann behandle ich Menschen als Objekte?
Ja, was meinst du damit?
Wenn ich Menschen als Objekte behandle, dann sind sie mir entweder nicht wichtig, also sie sind mir gleichgültig, oder es gibt ein Verhalten wie, ich benutze den anderen für meine Zwecke, oder sie sind Mittel zum Zweck, also es wäre im Grunde genommen genau das, ja. Wenn man das selber mal durchspielt, wann behandle ich eigentlich Menschen als Objekte? Manchmal passiert es einem, man geht in ein Restaurant und behandelt den Kellner wie ein Objekt. Also man interessiert sich überhaupt nicht für den, sondern man sagt auch nicht Danke, wenn er irgendwas hinstellt oder irgendwie so. Man ist so, der ist da, um mich zu bedienen, mehr nicht. Und ich baue keine Nähe zu ihm auf, keinen Blickkontakt. Also das ist Mittel zum Zweck. Und wenn man selber auch mal in der Reflexion geht, wann wurde ich zum Beispiel mal so behandelt, dann spürt man ganz genau, wie weh das tun kann, also wie arrogant es dann manchmal auch ist. Und in diese Haltung mal reinzukommen, ist so ein Teil von dieser Art, wie wir an die Thematik herangehen, dass wir die Teilnehmenden erstmal bitten, geh mal in diese Reflexion. Also du musst mal genau spüren, wann machst du das eigentlich? Und jeder von uns kennt das, jeder. Ja, da gibt es unheimlich tolle Erkenntnisse dann, weil wenn sie sich öffnen dazu, plötzlich sagen, hey, stimmt, ja, das mache ich auch. Es gibt auch so Situationen, wo ich mich genauso verhalte. Und dann ist es der erste Schritt, das zum Beispiel schon mal so ein Stück weit zu erkennen, das hat was mit mir zu tun. Ich bin Teil von der ganzen Geschichte und genauso wie ich vielleicht ein Teil des Problems bin, kann ich aber auch ein Teil der Lösung sein. Und das ist dann das ganz Spannende, wenn ich sozusagen aus dieser geschlossenen Denkweise rauskomme in eine offene Denkweise, wenn ich den anderen sehe, ja, wenn ich ihn als Mensch sehe, wenn ich ihn wahrnehme und vor allem, wenn ich die Frage stelle, wie kann ich anderen hilfreich sein? Das ist die zentrale Frage. Und wenn wir so an eine Thematik rangehen, wie kann ich einer Abteilung XY hilfreich sein? Was können wir dafür tun, dass wir die Zusammenarbeit verbessern? Dann bin ich eher dabei, eine Lösung zu suchen und nicht einen Schuldigen zu suchen, warum es nicht funktioniert.
Ja, da ist viel dran. Also Dysfunktionalität entsteht ja hauptsächlich, indem die Menschen aus ihrer Position heraus die Welt sehen und Menschen um sich herum als Freund oder Feind sehen, als Helfer oder Störer, Helfer für die eigene Emotion oder Helfer für die eigene Aufgabe oder Störer für die eigene Emotion oder Störer für die eigene Aufgabe. Und ich glaube, der Sprung ist wirklich, wenn man über die Barriere springt und sich überlegt, wie geht's denn dem anderen jetzt gerade? Was für Sorgen, Sehnsüchte, Wünsche, Erwartungen hat der andere? Und dann den Sprung sogar noch weiter macht, also erstmal nachdem man verstanden hat, was der andere fühlt und denkt, dann sich überlegt, was könnte ich eigentlich tun, um dem anderen zu helfen? Weil dann sind wir nicht in der, was muss der andere für mich Gutes tun, sondern umgekehrt, was kann ich für den anderen tun? Und wenn man sich dann nochmal überlegt, dass der andere genauso anfängt zu denken, was kann ich tun, dass es dem wieder gut geht? Also wenn beide mit so einer Absicht des gegenseitigen Helfens auf der emotionalen oder auf der inhaltlichen Schiene sind, dann entsteht auf einmal eine andere Art der Beziehung, der Kollaboration.
Ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den du ansprichst, wirklich bei sich zu sein. Das fällt Menschen aber unheimlich schwer, weil sie immer mal davon ausgehen, nein, ich habe recht, ich bin in der Situation, der andere ist der Schuldige. Und wenn ich aus diesem Teufelskreis nicht rauskomme, dann drehe ich mich immer um mich selbst und suche natürlich auch immer den Grund bei den anderen.
Ja, und vor allem, wenn es dann noch so ist, dass man denkt, man hat keine Wahl. Ja. Wenn man denkt, es ist so und erst muss der andere etwas machen, dass ich dann anfange, darauf zu reagieren. Diese Optionslosigkeit ist dann oft das, was dann die Konflikte verstärkt und vor allem die Zusammenarbeit dann auch stört.
Also in unserem Konzept haben wir dazu einen sehr schönen Satz. Du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Und das ist ein ganz entscheidender Satz in diesem Konzept, der dahin geht und sagt, nein, du kannst dich anders verhalten. Du musst nicht auf den falschen Freund hören, der dir einflüstert, dass du immer recht hast und dass es so funktioniert. Du kannst entscheiden und zu sagen, ich bin jetzt mal ganz beim anderen und mich interessiert, was ihn zu seinem Verhalten wirklich, was ihn dazu veranlasst, sich so zu verhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dazu gehört unheimliches Fokussiertsein auf den anderen, beim anderen sein, zuhören. Das Wort zuhören ist etwas, was so oft gesagt wird und wo man denkt, ja, das mache ich doch. Allein schon Haltung, Gestik, Mimik. Der andere spürt genau, bin ich jetzt nur bei ihm, weil ich so tue, also so scheinheilig irgendwie, oder bin ich wirklich interessiert daran, ihn zu verstehen, warum er sich so verhält. Und das ist ein Unterschied.
Du hast einen Satz gerade dazwischen gesagt, ich glaube, das sollten wir gerade nochmal das ein bisschen vertiefen, das mit dem falschen Freund. Du hast es ja vorher mit dem Engelchen und dem Teufelchen gerade nochmal definiert. Aber dieser Begriff, der falsche Freund, was ist so mein innerer Berater, der mich eventuell auf eine falsche Fährte setzt?
Der Begriff selber sagt ja schon, falsch und Freund passt irgendwie gar nicht zusammen. Der falsche Freund gibt sich als Freund aus. Er tut so, dass er dir sagt, du bist völlig in Ordnung. Das, was du tust, was du machst, ja, das ist, du hast Recht, du hast ein Recht, dich so zu verhalten. Und das flüsterte er sozusagen einem ein und deshalb ist es eigentlich ein falscher Rat, ja, weil er sich komplett auf den eigenen Egoismus konzentriert und den anderen überhaupt nicht sieht, also auch nicht sehen will.
Und da sind wir wieder bei so Themen wie du es gesagt hast, Ego, Anspruch, Erwartung, eine eigene Historie, die Status und solche Geschichten, die dann mit reinkommen, die einen dann fehlleiten können. Ja. Ich bin Chef, deswegen erwarte ich das. So geht man mit mir nicht um und so weiter und so fort.
Ja. Das sind diese Haltungen und du kannst dir vorstellen, wenn dann beide Menschen in so einer geschlossenen Denkweise unterwegs sind, dann gibt es nur Anschuldigungen. Dann gibt es nur, nein, du bist es, nein, nein, ich nicht, du bist es und der andere sagt genau das Gegenteil dazu. Also das ist ein ewiger Kreislauf, man kommt ganz schlecht daraus.
Und das ist oft gesellschaftlich geprägt. Wir sind auch in eine Gesellschaft reingewachsen, wo es heißt, es geht um dich, es geht um deine Karriere, es geht um deine Bedürfnisse, es geht um dich.
Ja.
Oft kommt dann das Umfeld zu kurz in dieser Wahrnehmung der Welt.
So, und ich habe erst neulich einen Workshop wieder gehabt, da ging es wirklich darum, dass das Team mal benennt, was es für Konflikte eigentlich gibt. Und ich nenne das immer so ein Gucken, was unterm Teppich liegt. Wollen wir das mal gemeinsam machen? Und dann sind sie erst so ein bisschen verhalten. Dann sage ich, ja gut, dann schreibt jetzt jeder mal auf Moderationskarten, was ihn eigentlich stört und warum die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und in der Regel nehme ich dann diese ganzen Karten, schreibe die alle nochmal ab und dann kriegt jeder diesen Stapel und darf sich in Ruhe diesen Stapel mal durchgucken, was da so ist. Und wenn jeder mit der Reihe durch ist, dann frage ich sie, wollen wir das jetzt bearbeiten und besprechbar machen oder lassen wir es unter dem Teppich liegen?
Na gut, in dem Moment ist es ja schon auf dem Tisch, so, man kann es gar nicht mehr unter dem Teppich kehren.
Ja, ich sag mal, also wollt ihr dran arbeiten? Ne? So wollt ihr dran arbeiten? Und dann fängt es natürlich an, dass ich mit denen systematisch auch wirklich davon anfange, jeder von euch ist Beteiligter. Keiner kann hier sitzen und jetzt sagen, mit mir hat es nichts zu tun. Ich bin das ja nicht, sondern ich bin immer ein Teil des Systems und gehöre dazu. Ich kann jetzt auch zur Lösung beitragen. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess. Und das geht schon ziemlich nah an die Substanz. Da wird auch mal Klartext geredet. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber danach gibt es eine Lösung, weil viele wirklich entspannt sind. Jetzt habe ich es endlich mal gesagt, was ich sonst so verneint habe. Oder ich habe den anderen jetzt wirklich das erste Mal richtig verstanden, warum er denn so stark nach Anerkennung lechzt und ich ihm die nie gegeben habe, weil ich gesagt habe, ich habe die auch nicht gekriegt. Warum soll ich sie dir geben?
Da sind wir dann schon wirklich ganz tief in der Wahrnehmungspsychologie. Ja. Und der falsche Freund heißt ja letztendlich, was ist meine Verzerrung, meine Wahrnehmungsverzerrung? Wo habe ich selbst mein Bild der Realität verzerrt?
Ja.
Wie habe ich dadurch, durch meine eigene Verzerrung, in eine Beziehungsdynamik mit meinem Umfeld reinmanövriert, das immer dazu führt, dass ich mich als Opfer fühle und als Verfolgter eigentlich des Umfelds und nicht als Mittäter und Mitverantwortlicher für das, was passiert.
Und wenn du das dann noch in großen Gruppen hast, dann fängt nämlich Folgendes noch an, das ist dann die Krönung, wir suchen Verbündete.
Das ist die Konsequenz, ja.
Wir suchen Verbündete, die bestätigen, dass das, was ich tue, richtig ist.
Dann bist du also ganz nach Glasl mit den Konflikteskalationsstufen. Aber faktisch heißt es ja dann immer, siehst du das auch so, wie ich das sehe, haben wir jetzt einen gemeinsamen Blick auf von mir aus eine verzerrte Realität. Und so entstehen ja Kriege.
Ja. Ja,
Kriege entstehen, indem man gemeinsam ein kollektiv verzerrtes Bild der Realität schafft und dadurch Freund und Feind ganz klar ist. Wir sind Opfer und die anderen sind die Täter und deswegen dürfen wir auch Täter sein übrigens.
Richtig, ja. So, das ist genau dieser Kreislauf.
Das heißt, wenn wir mal so diesen Prozess anschauen, dann beginnt es immer mit einer Analyse und einer Ursachenforschung. Was ist dein falscher Freund? Was ist deine Realitätsverzerrung? Wo bist du quasi gefangen in deinem Weltbild, in deiner Wahrnehmung dessen, was gerade um dich ist? Das versuchen erstmal zu entschlüsseln.
Richtig, genau. Und das ist an sich selbst arbeiten. Das fällt manchen Menschen nicht so leicht, weil ich bin jetzt erstmal bei mir selbst. Es gibt keinen Trainer, der vorne irgendwie steht und mir was erzählt, sondern ich muss in eine Selbstreflexion gehen und ich arbeite mal systematisch an solchen Beispielen heraus, wo mache ich das eigentlich selbst? Wo fällt mir das auf? Und übrigens ganz interessant, viele finden das im privaten Bereich unheimlich schnell wieder und sagen, jetzt, genau. Warum komme ich mit meiner Tochter zum Beispiel nicht klar? Ja, oder warum geraten wir ständig aneinander? Weil ich etwas höre, wenn sie etwas sagt und das dann sozusagen sagt, nein, das kann gar nicht das Richtige sein, weil ich glaube, dass mein Weg der richtige ist. Und schon haben wir dieses Thema, aber plötzlich merken sie, wenn sie in so eine Reflexion gehen. Also die Grundvoraussetzung ist, dass Menschen reflektieren, über sich selbst nachdenken.
Und damit ist der Ansatz jetzt kein Ansatz, wo du sagst, die Lösung ist im Kollektiv, sondern die Lösung liegt beim Individuum.
Richtig.
Und die Summe der Bearbeitungen der Individuen führen dann wiederum zu einer anderen Gruppendynamik im Kollektiv.
Genau. Wenn jeder denkt, der andere muss eigentlich anfangen. Und in diesem Konzept heißt es, nein, du bist der Anfang. Du bist der Erste, der sich richtig verhalten kann. Und wenn die anderen das noch nicht so erkennen, dann ist es nicht deine Aufgabe, das denen jetzt irgendwie nochmal deutlich zu machen, sondern verhalt du dich so, dass du sozusagen nicht in diese Falle tappst und dem falschen Freund folgst, sondern du hast immer eine Wahl. denk da nochmal dran und du kannst dich anders verhalten.
Also mit diesem Spruch, ich bin Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut, Andreas.
Ja, freut mich. Und ich glaube, wir haben auch noch in Zukunft einige Gelegenheiten, mit Teams zu arbeiten, die genau an dieser Stelle sind, manchmal auf sich verrannt haben. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dieses Thema weiter zu verfolgen und den Organisationen deutlich zu machen, dass es da auch eine Hilfe gibt. Aber die fängt halt erstmal bei den jedem Einzelnen an. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig, das den Leuten dann nochmal ein bisschen beizubringen, sagen, ja, es ist so ein bisschen so Gruppendynamik. Und da sage ich, ja, aber es hat was mit uns als Mensch zu tun.
Übrigens gilt das Gleiche ja auch für die Chefs. Wie oft haben wir dann Anfragen von Chefs, die dann sagen, so mein Team hat ein Problem. Dann muss die erste Antwort drauf sein, was ist dein Beitrag? Wo bist du eigentlich auch Teil des Problems und auch Teil der Lösung?
Richtig, genau.
Danke, Andreas.
Gerne, Georg.
Das war die Episode zum Thema Der falsche Freund mit Associate Expert Andreas Schwarznölzer und unserem CEO Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.